Willkommen im neuen Jahr 2009 und willkommen auch zur zweiten Folge des HAMcast, dem neuen Amateurfunk-Podcast. Ich heiße Nils Brause und sag Hallo. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Ich nicht so ganz, ich bin nämlich kurz nach Weihnachten krank geworden und das ist auch der Grund, weshalb diese Folge leider erst jetzt erscheint. Ich hatte ja etwas großspurig vielleicht im Nachhinein angekündigt, dass die Folge sofort Anfang Januar erscheint. Das habe ich jetzt natürlich nicht einhalten können. Tut mir leid, aber wie sagt man doch, besser spät als nie. Dann hatte ich mich ja schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, was es im Januar für ein Thema geben soll, aber leider hatte ich das Interview noch nicht fertig und wegen meiner Krankheit und wegen Terminproblemen ist das leider auch nicht mehr zustande gekommen. Macht aber nichts, das Interview werden wir nachreichen. Es ging da, nochmal zur Erinnerung, um die Verlinkung Köterberg-Wasserkuppe Wurmberg und noch ein weiteres Ausbildungsthema zum Amateurfunkstand an. Diese Themen wird es dann im Februar geben und in diesem Monat gibt es was anderes und was das ist, das hört ihr jetzt. Heute im Interview im HAMcast Henning Gajek. Er ist nicht nur begeisterter Hobbyfunker, sondern auch Redakteur beim Internetmagazin teltarif.de. Ich werde mit Henning darüber sprechen, wie sich der Hobbyfunk in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sich die Telekommunikation entwickelt hat, vom A-Netz bis zum Satellitentelefon und ob im heutigen Kommunikationszeitalter der Notfunk überhaupt noch ein Thema ist. Außerdem wollen wir einen Blick werfen auf die Highlights 2009, wo muss der Funkamateur in 2009 hin? Und natürlich, was gibt es aktuell für Termine im Januar? Kommt sie nun oder kommt sie nicht, wenn es nach dem DALC geht, die neue Einsteigerklasse, die Klasse K? Das war eins der großen Themen am 13. und 14.12. auf der DALC-Mitgliederversammlung in Bad Liebspringe. Worum es bei der Klasse K geht, das hat uns Werner Vollmer, DF8XO, ja im Interview in der Dezemberausgabe schon recht ausführlich beschrieben. Und deswegen möchte ich auch mal eben zum Besten geben, was der DRC auf seiner Webseite dazu geschrieben hat. Da steht nämlich Folgendes. Auf der Mitgliederversammlung am 13. und 14. Dezember in Bad Liebspringe wurde unter anderem über eine Amateurfunk-Einsteigerklasse unterhalb der Klasse E beraten. Bestandteil des Antrages war ein vorgelegtes Konzept, das in den vergangenen Wochen zu reger Diskussion in der Mitgliedschaft führte. Der Vorstand wurde nach ausführlicher Diskussion vom Amateurrat beauftragt, festgelegte Randbedingungen für die Einführung einer Einsteigerklasse in qualifizierte Gespräche mit den zuständigen Behörden einzubringen. Der AJW-Stab wird diesbezüglich mit den AJW-Referenten in den Distrikten die wesentlichen Punkte beraten. Hier haben sich mir natürlich, genauso wie wahrscheinlich den Zuhörern, eine Reihe von Fragen gestellt, nämlich erstmal, was sind denn überhaupt diese Randbedingungen, von denen hier die Rede ist? Und die Antwort findet man, wie auf viele weitere Fragen, im Hessen-Rundspruch. Dort hat nämlich Thomas Beiderwien, Delta Lima 3 Echo Lima, der dortige Distriktsvorsitzende, eine Information veröffentlicht. Und dort sind unter anderem diese Randbedingungen aufgeführt, um die es hier geht. Ich will sie mal kurz vortragen. Selbstbau muss möglich sein, keine Änderung des Amateurfunkgesetzes, Upgrade-Fähigkeit, also Aufstocken muss möglich sein, Praktikum soll es geben, Harmonisierung, möglichst, 10 Watt EERP, alle Betriebsarten sowie Bänder 80, 10 und 2 Meter sowie 70 und 3 Zentimeter. Außerdem wurde vereinbart, der Vorstand wird die Randbedingungen einer intensiven Diskussion in der Mitgliedschaft zuführen und speziell mit den AJW-Referenten bzw. einem Beauftragten der Distrikte ergebnisoffen führen. Die Aktion soll bis spätestens Mai 2009 abgeschlossen sein. Also, insgesamt kann man wohl zusammenfassen, der DRC hat sich grundsätzlich für die neue Klasse K ausgesprochen. Sie wird kommen, wenn es nach dem DRC geht. Allerdings ist wohl auch angekommen, dass es an dem Konzept, das wir im vergangenen Monat mit dem Werner besprochen haben, noch allerlei Kritikpunkte gibt und hier will der DRC wohl nachbessern. Wie sich der Amateurrat, also die größte Vereinigung aller Amateurfunkverbände, übrigens zu diesem Thema stellt, ist noch nicht ganz raus. Der Amateurrat hat sich grundsätzlich nicht gegen, aber auch noch nicht letztendlich für die neue Einsteigerklasse ausgesprochen. Das wird also, genauso wie die Diskussion im DAC, noch abzuwarten sein. Und wie heißt das so schön im Investigativjournalismus, wir bleiben dran. Von der großen Amateurfunkpolitik nun zu etwas handfesteren Themen. Man mag es gut finden oder nicht, aber viele, gerade der jüngeren Funkamateure, haben ihren Weg zum Amateurfunk über den CB-Funk gefunden. Allgemein kann man dies wohl als Hobbyfunk bezeichnen und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich aus diesem ganzen Hobbyfunk geworden? CB-Funk, LPD, Freenet, PMR, 446, wo sind sie geblieben? Und dazu habe ich einen Mann gefragt, der sehr intensiv sich mit dem Hobbyfunk auskennt und darüber hinaus uns noch eine ganze Menge weiteres über Telekommunikation erzählen kann. Wenn es einen Preis für den aktivsten Hobbyfunker in Deutschland gäbe, würde er wahrscheinlich zu den Nominierten gehören. Er ist zwar kein aktiver Funkamateur, hat aber sonst in Sachen Hobbyfunk wohl schon so ziemlich alles mitgemacht, was man machen kann. Ich begrüße jetzt am Telefon Henning Gajek.
Schönen guten Tag.
Henning, kommen wir mal zu dir als Person. Auf deiner Webseite schreibst du, wie hat alles angefangen mit CB-Funk? Das Internet ist ja eigentlich auch nichts anderes. Ja, wie hat es bei dir angefangen?
Angefangen hat es als Schüler beim Patenonkel, der bei der Post gearbeitet hat, der mich in einen gelben VW Käfer gesteckt hat mit Autotelefon, was damals sensationell war. Und dann haben wir von unterwegs aus im A-Netz ein Telefongespräch geführt.
Und das hat dich dann so bleibend geprägt, dass du dir gedacht hast, das will ich auch. A-Netz-Telefone waren damals recht teuer, also war wahrscheinlich das nächstliegende der CB-Funk.
Ja und nein. Ich habe mich halt immer für Technik interessiert und irgendwann hatten ein paar Schulkameraden ein CB-Gerät im Auto. Die waren gerade 18 geworden und da habe ich fleißig mitgefunkt, bis einer sagte eines Tages, jetzt hörst du auf und kaufst dir selber eins.
Nun ist ja CB-Funk heute nicht mehr unbedingt so wahnsinnig bekannt und gerade für die vielleicht jüngeren Hörer, lass uns doch vielleicht kurz mal so ein bisschen auf die Geschichte des CB-Funks eingehen. Früher war es ja am Anfang erstmal so, dass gar nicht jeder funken durfte, sondern da waren spezielle Lizenzen erforderlich.
Genau, so etwa ab 1963, 1970 wurde so eine Art Betriebsfunk auf 27 MHz eingerichtet und dann kristallisierte sich heraus, wenn man einen Funkverein gründete, der sich zur Überwachung von Sportveranstaltungen verpflichtet hatte, dann konnte man relativ einfach an Lizenzen kommen und dann hat man einen Pferderennen pro Jahr überwacht und ansonsten halt privat gefunkt. Das fanden die Leute natürlich unheimlich cool und spannend und sind also reihenweise Mitglied von solchen Vereinen geworden, um funken zu können.
Nach diesen sogenannten K-Geräten kamen dann die 12-Kanal-AM-Geräte.
Das war 1975, da hat man dann beim Postministerium eingesehen, dass es da einen Bedarf gab und hat dann sozusagen 12 Kanäle für jedermann freigegeben.
AM ist heute eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig geläufig.
AM, die antike Modulationsart des CB-Funk, nur noch auf Kanal 9 von den Fernfahrern benutzt, weil die es halt aus Tradition kennen und was nicht so arg rauscht. Aber die Mehrheit der CB-Funker funkt heute mit Frequenzmodulation.
Dann kamen die 40 Kanäle, dann kamen 80. Was darf denn der CB-Funker heute eigentlich alles?
Es kamen erst 22 Kanäle.
Ah, du hast recht.
FM,
ja, du hast recht.
Dann kamen 40 Kanäle, dann kamen 80. Heute haben wir 80 Kanäle, die in der Betriebsart FM oder Modulationsart FM benutzt werden dürfen mit maximal 4 Watt Sendeleistung. Und auf den 40 Kanälen, den klassischen internationalen, darf in AM und SSB zusätzlich auch gefunkt werden.
SSB ist ja noch recht neu für die Funkamateure, die zuhören, sicherlich ein alter Hut. Für CB-Funker aber durchaus eine neue Entwicklung.
Für die CB-Funker, die sich an die Vorschriften halten, ist SSB relativ neu und das merkt man auch daran, dass die Zahl der SSB-Funker, die kann man an einer Hand abzählen. Für die CB-Funker, die schon immer auf Frequenzen geschaut haben, wo sie eigentlich nicht funken sollten, die kannten SSB schon aus USA und das war natürlich so der Geschmack von Freiheit und Abenteuer, weil man bei SSB theoretisch höhere Reichweiten hat, aber nur theoretisch, wenn der Kanal total ruhig und frei ist. Wenn man aber einen normal belegten oder gestörten Kanal annimmt, dann ist SSB genauso gut wie FM, auch wenn viele Leute mir das vielleicht nicht glauben wollen.
Ja, du sagst, es gab immer schon Leute, die SSB gemacht haben. Man kann sich da erinnern an die wilden 80er. Sicherlich hat der eine oder andere, der hier heute zuhört, damals auch vielleicht mal den Kanalschalter dahin gedreht, wo er nicht hin sollte. Wenn wir von den 80ern reden, würde ich sagen, so aus meiner Erinnerung heraus, waren das eigentlich auch die besten Jahre des CB-Funks. Würdest du das so unterschreiben?
Jein. Es gab 77, 78 einen Riesenboom. Da war der CB-Funk sogar ein Thema im Spiegel. Und da hat jeder Bürgermeister und jeder Politiker hat da mal ein CB-Gerät in die Hand genommen. Und leider haben die Fernmeldebehörden oder die Post damals nicht verstanden, dass man diesen CB-Funk irgendwie organisieren oder regeln müsste. Und damit war natürlich das Versprechen, dass man mit CB-Funk alles machen kann und jederzeit geholfen bekommt, irgendwann nicht mehr zu erfüllen. Dann sind die Leute natürlich frustriert von dannen. Und als dann Ende der 90er oder Anfang der 90er dann das Mobiltelefon, genannt Handy, auftauchte, dann haben die Leute das genommen, weil im Prinzip das war eigentlich das Grundbedürfnis nach grenzenloser, jederzeit Kommunikation. Ich drücke jetzt auf den Knopf und möchte gern meinen Freund Fritz oder Tante Susi erreichen. Und da ist das Handy natürlich von der Theorie ideal.
Wie sieht es heute aus mit CB-Funk? Ist es sehr ruhig geworden in der...
Es ist ruhig geworden, aber das ist gar nicht mal so schlecht, weil die Leute, die noch aktiv sind, die sind wirklich aktiv und haben auch Spaß dran.
Wie viele sind denn noch aktiv?
Jedes Wochenende gibt es die Bergfunker, die auf dem Kanal 2 zum Beispiel sich treffen und dann von Berg zu Berg funken und dann Mordspaß daran haben. Und da gibt es Aktionen wie das Anfunken oder das Abfunken oder das Grußfunken oder Funkstaffetten. Da ist also richtig Betrieb.
Würdest du sagen, dass es so ein gewisses Gefälle auch in Regionen gibt? Also ich habe natürlich im Verlauf dieses Gesprächs hier auch mal reingehört, hier in der Diaspora des Münsterlandes sozusagen. Und ich habe also es geschafft, an mehreren Tagen insgesamt 2 Runden ausfindig zu machen mit rund einem halben Dutzend CB-Funker. Wenn ich darüber nachdenke, dass früher die 40 Kanäle immer proppenvoll war, ist das natürlich sehr wenig. Ist das überall so?
Oder? Unterschiedlich, ich würde sagen, da wo Leute aktiv sind. Und das auch bekannt ist, da ist noch Betrieb. Das muss gar nicht mal ein Ballungszentrum sein. In Ballungszentren verrückterweise ist meistens CB-mäßig weniger los als irgendwo vielleicht auf dem flachen Land, wo irgendjemand Aktivitäten entwickelt. Nehmen wir mal ein Beispiel, Ralf Alber mit seinem Rundspruch aus Weilerstadt. Der steht jeden Sonntag bei Schnee und Eis und Wind und Wetter auf dem Berg und sendet einen Rundspruch. Ergo hat er natürlich Zuhörer und ergo treffen die sich dann auch bei einem Funkertreffen, da ist zum Beispiel Betrieb. Jetzt mich in Eigenwerbung, bei mir hier in Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz gibt es seit über 30 Jahren jeden ersten Samstag im Monat ein Funkertreffen. Da kommen immer so 10, 20 Leute, die zum Teil 100 Kilometer weit anfahren, weil sie wissen, da treffen sie Gleichgesinnte, da kriegen sie Infos. Und dort, wo ein bisschen was geboten wird, da sind die Leute auch da.
Nun hast du schon gesagt, das Handy hat dem CB-Funk so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ist das der einzige Grund, weshalb man heute von CB-Funk eigentlich gar nicht mehr redet und nichts mehr hört?
Gut, das Handy ist das eine, dann ist natürlich das Internet das andere. Heute, wo ja doch viele Leute ein schnelles Internet zu Hause haben mit, was weiß ich, 300 Kilobyte oder ein paar Megabyte oder so, kann man natürlich auch vieles übers Internet machen. Und dann haben natürlich viele sich in den Foren des Internets verloren. Aber neuer Trend, CB-Funk goes Internet, indem man übers Internet funken kann. Man schließt, Amateure kennen das Thema unter dem Stichwort EQSO bzw. Echolink, einfach an die Soundkarte Kopfhörer, Mikrofon an, installiert eine spezielle Software und kann dann mit Leuten CB funken. Und dazu ist es aufgrund der neuen Vorschriften möglich, ein Gateway aufzubauen, wo dann vom Internet aus die Gespräche zum CB-Funk vermittelt werden und zurück.
Jetzt haben wir über CB-Funk immer unter dem Stichwort 27 MHz gesprochen. Es gibt ja drei weitere Dienste im Prinzip. Freenet auf 149 MHz, also knapp oberhalb des 2-Meter-Bandes der Funkamateure.
Ja.
Dann gab es mal vor 10 Jahren, kann ich mich erinnern, unter den Funkamateuren einen nicht ganz geringen Aufschrei, als man um 433 MHz, also mitten im 70-Zentimeter-Bereich, einen Dienst namens LPD, Low Power Device, erlaubt hat, der sich aber, so ist mein Empfinden zumindest, nicht so wirklich durchgesetzt hat. Kannst du das bestätigen?
Nein, das konnte sich ja nicht durchsetzen, weil mit 10 Milliwatt Sendeleistung, effektive isotrope Strahlungsleistung, ist kein Blumentopf zu gewinnen. Das geht zwar schon weiter, als man denkt, aber nicht richtig weit. Und vor allen Dingen sind keine Mobilgeräte und keine Feststationen erlaubt. Damit ist es für den echten CB-Funker langweilig. Gleiche Handicap hat auch Freenet auf 149 MHz und PMR 446 auf 446 MHz leidet unter dem gleichen Problem. Bei PMR 446 ist die Leistung mit 500 mW etwas besser und es gibt inzwischen auch digitale Sprachübertragung, die aber kaum genutzt wird, weil die Geräte relativ teuer sind. Insgesamt gibt es da inzwischen 16 Kanäle, 8 analoge, 8 digitale. Aber auf PMR 446 trifft man eigentlich eher so Leute, die unter sich bleiben wollen, Baufirmen, Familien, Sportveranstaltungen, sonst Sicherheitsdienste vor der Diskothek. Aber dass man da mal einen Break reinruft und sagt, hallo, guten Tag, wie geht's euch? Da würden die wahrscheinlich einen Schreck kriegen und Funkgerät fallen lassen.
Das wird sicherlich für den Funkamateur auch zutreffen. Und es gibt ja nicht wenige Funkamateure, die auch diese Geräte benutzen, um zum Beispiel mit Verwandten, mit der Frau, mit den Kindern zu sprechen oder vielleicht die Kinder auch mal so langsam an diese Geschichte heranzuführen, ohne sie gleich mit dem Amateurfunkgerät zu konfrontieren. Was würdest du denn jetzt einem Zuhörer raten, der vielleicht darüber nachdenkt, sich mal so ein PMR-Geräteset zu kaufen? In der Regel werden die ja als Set angeboten. Da gibt es ja unheimliche Bandbreiten von 20 Euro bis 300, 400 Euro. Wo ist man denn gut aufgehoben?
Jemand, der nur reinlauschen will, kann sich durchaus für 30, 40 Euro so ein Gerät im Lebensmittelmarkt kaufen. Aber viel Spaß wird er damit wahrscheinlich nicht haben, zumal es halt keine Beratung und keine Unterstützung gibt. Er sollte einfach da mal das Internet anwerfen und nach Google PMR 446 eingeben. Da findet er dann schon 3, 4, 5, 6 Händler, die zum Teil einen ganz guten Support bieten und die man auch was fragen kann und die einem auch helfen, wenn es nicht funktioniert.
Jetzt haben wir über den CB-Funk in seinen Facetten gesprochen. Im Amateurfunk ist es ja nun gang und gäbe, dass es einen großen Verein gibt, den DAC, und noch viele kleinere, interessengebundenere Vereine in der Regel. Wie ist denn der Organisationsgrad im CB-Funk eigentlich? Ich kann mich erinnern, früher gab es mal den Deutschen Arbeitskreis für CB und Notfunk, DACT-Fünzend. Das ist schon ein Wort, das man eigentlich gar nicht aussprechen kann. Wie sieht es heute aus in der CB-Funklandschaft? Gibt es da noch Organisationen?
Es gibt noch Organisationen. Das Problem oder das Besondere am CB-Funk ist, dass die Leute sehr individuell geprägt sind und also ihre Freiheit über alles lieben. Und wenn ihnen irgendjemand was vorschreiben oder regeln möchte, reagieren sie sehr, sagen wir mal, vorsichtig. Der Deutsche Arbeitskreis für CB und Notfunk, der genannt wurde, den gibt es theoretisch heute noch. Der hat mal das Kunststück geschafft, CB-Hersteller und CB-Organisationen unter einen Hut zu bekommen. Einfach, um dann gegenüber Politik und Verwaltung ein Sprachrohr darzustellen. Aber wie das halt so oft ist, es menschelt unheimlich und der Gründungsvorsitzende, heutige Ehrenvorsitzende, hat also jede Art von Öffnung und Liberalität irgendwo im Keim erstickt und dann sind die Leute in Scharen abgehauen. Heute gibt es eine ziemlich zersplitterte CB-Landschaft, die miteinander zwar in Kontakt steht, aber sich nicht so richtig zusammenschließen mag. Und aufgrund dieser Problematik hat sich 2005 die Deutsche CB-Organisation gegründet, die einfach nicht jetzt den Zusammenschluss oder die Regelung des CB-Funks sich zum Aufgabe gesetzt hat, sondern mehr die Information und die Koordination. Dass die Leute einfach wissen, was Sache ist, und wenn die Leute das gut finden, dann werden sie dabei bleiben, und wenn sie es nicht gut finden, werden sie sich woanders hin orientieren.
Das Amateurfunkjahr 2009 steht bevor und mit ihm wieder viele Termine. Beginnen möchte ich heute mit einem lokalen Termin, der auch schon kurz bevorsteht. Am Sonntag, den 11. Januar, findet nämlich der 29. Lübecker Funkflohmarkt statt, im Hotel Bohne in Raden. Das befindet sich so ganz grob zwischen Osnabrück und Hannover. Ich erwähne es deshalb, weil wir dort auch vor Ort sein werden mit einem Stand von der Interessengemeinschaft Amateurfunk Osnabrück. Vielleicht ist ja der eine oder andere Zuhörer auch dort und wir konnten uns treffen, würde mich freuen. Weiter geht's im Februar und hier sollten alle Selbstbaufreunde und alle Gigahertz-Freunde aufpassen. Am 14. Februar findet nämlich die 32. Gigahertz-Tagung in Dorsten in Westfalen statt. Und hier geht's traditionell immer um alle kurzen Bänder und den Selbstbau. Ebenfalls um Selbstbau geht's auch am 22. März. Da findet nämlich die 8. Illinger Tagung in Illingen im Saarland statt. Und da geht's traditionell auch um Selbstbau, QRP und viele andere interessante Vortragsthemen. 4. April, Zeit für die 25. IPRT, die Fachtagung für digitale Datenübertragung im Amateurfunk, wie sie sich selbst nennt. Es geht aber inzwischen um viel mehr. Dort wird eigentlich alles behandelt, was moderne und digitale Betriebsarten betrifft. Viele interessante Fachvorträge kann man hören im Hans-Busch-Institut in Darmstadt am 4. April. Und da die IPRT in diesem Jahr zum 25. Mal stattfindet, haben die Veranstalter versprochen, sich auch ein paar Highlights für dieses Jahr einfallen zu lassen. Vom 9. bis 10. Mai findet dann JOTA statt, Young Helpers on the Air, zum 7. Mal in diesem Jahr. Und was es damit auf sich hat, das werden wir in einer der nächsten Episoden nochmal genauer vom Veranstalter Markus Heger hören. Am 13. Juni findet dann der bundesweite Funkertag statt. Was es dort für Aktivitäten gibt, weiß ich noch nicht. Viele OVs machen da sicherlich was, vielleicht gibt es auch eine QSO-Party. Darüber werden wir sicherlich zu gegebener Zeit noch berichten. Ende Juni dann sicherlich das Highlight aller Amateurfunk-Events in diesem Jahr. 26. bis 28. Juni, 34. Ham Radio in Friedrichshafen und auch das 60. Bodensee-Treffen steht auf dem Programm. 17.100 Besucher hat der DRC im letzten Jahr vermeldet, also auch in diesem Jahr wieder viel los auf der 34. Ham Radio vom 26. bis 28. Juni. Nach den vielen Field Days und sonstigen Aktivitäten im Sommer gibt es dann Ende August wieder mal ein größeres Event, nämlich vom 27. bis 30. August die 41. deutschen-niederländischen Amateurfunkertage DNAT in Bad Bentheim an der deutschen-niederländischen Grenze. Immer wieder eine gute Möglichkeit, einen Flohmarkt zu besuchen und außerdem finden dort viele Treffen von Amateurfunkvereinigungen statt. 14 Tage später geht es dann ungefähr 400 Kilometer südlich weiter. Am 12. und 13. September findet nämlich die 54. UKW-Tagung statt. Wie immer in Weinheim und Bensheim. Traditionell am Samstag mit dem Flohmarkt und den Vorträgen in Weinheim und dem weiteren Rahmenprogramm auf dem OV-Gelände in Bensheim. Am 31. Oktober lockt dann wieder die Interradio nach Hannover. Auch dort gibt es wie immer den großen Flohmarkt mit kommerziellen und privaten Ausstellern und eine ganze Reihe von Vorträgen, die in den letzten Jahren immer mehr geworden sind, also sicherlich auch in 2009 einiges Interessantes dabei. Zwei größere Events beenden dann das Jahr, zum einen am 15. November. Die 29. Amtec findet dann nämlich statt in Saarbrücken. Auch hier ein großer Flohmarkt. Ich war selbst noch nicht da, habe aber in diesem Jahr einige positive Rückmeldungen von Funkamateuren bekommen. Also das sicherlich einen Besuch wert. Und last but not least, den Termin hatten wir in der letzten Ausgabe sozusagen schon. Da war er aktuell, jetzt in der Vorschau. 5. Dezember, 39. Dortmunder Amateurfunkmarkt. Wie immer in den Westfalenhallen in Dortmund. Dies war die Terminvorschau für 2009. Was es sonst noch für aktuelle Termine gibt, Contests etc., folgen dann immer in den Monatsepisoden hier im Hamcast. Henning, lass uns nochmal auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, das zwar mit dem Podcast direkt gar nicht so viel zu tun hat, aber glaube ich trotzdem ganz interessant ist, denn wir haben ja eben schon gesagt, dein erstes Funkerlebnis sozusagen war das A-Netz. Du bist also ein Mobilfunker der ersten Stunde. Nun will ich ja nicht sagen, dass wir schon zum alten Eisen gehören, aber ich hoffe doch, dass es Zuhörer gibt, die noch ein bisschen jünger sind als wir. Vielleicht kannst du denen mal berichten, wie hat denn so ein Telefonat im A-Netz eigentlich stattgefunden? Denn das war ja nicht so wie heute. Ich gebe eine Nummer ein, drücke auf die grüne Hörertaste und los geht's.
Nein, man hat eine Art Radio im Auto gehabt mit einer Skala und einem S-Meter, einem Zeigerinstrument. Da hat man so lange gekurbelt, bis man einen Ausschlag hatte. Und dann wusste man, jetzt habe ich eine Sendestation drin. Und dann hat man auf einen roten Knopf gedrückt und hat gewartet, bis irgendwann sich ein Fräulein vom Amt gemeldet hat. Und dann hat man gesagt, guten Tag, hier ist Wagen 4711, ich stehe hier in Osnabrück, Lotte, und hätte gern den Nils, Telefon ist die und die. Dann hat die Fräulein gesagt, ist recht, und dann hat man wieder aufgelegt. Und so nach 5 oder 10 Minuten hat es dann im Auto gehupt und geläutet und getutet. Dann hat man den Hörer aus der Halterung gerissen, der war richtig fest verankert, und hat gesagt, hier ist Wagen 4711. Und dann sagte Fräulein, ihr Gespräch, bitteschön. Dann hat man telefoniert. Dann hat man wieder einen roten Knopf gedrückt und gesagt, Fräulein, wir sind fertig, und hat aufgelegt. Und dann rief Fräulein später nochmal an und sagt, ihr Gespräch hat 2,50 Mark gekostet. Und weil das halt ein bisschen umständlich war, wenn man einen Menschen im Auto erreichen wollte, musste man die Vermittlung Fernamt 010 anrufen und sagen, ich will den Nils, der ist, glaube ich, in Osnabrück unterwegs. Und dann hat die geguckt, ob sie die Verbindung hinbekommt, dann hat es dann durchgeschaltet. Deswegen gab es später das B-Netz. Beim B-Netz, das war revolutionär, konnte man selber wählen und war auch selber von außen anwählbar. Man musste eine Funkzone wählen. Was weiß ich, für Osnabrück 054105 für die Funkzone Osnabrück und dann die Mobilfunknummer, die war fünfstellig.
Das heißt, man musste aber auch immer noch wissen, in welcher Funkzone sich derjenige befindet.
Wenn man es nicht wusste oder die falsche erwischt hat oder das Gerät war aus, kam so eine nette Ansage, zu diesen Teilen nimmer besteht zurzeit keine Funkverbindung. Und dann hat man eine andere Zone probiert. Und weil das auch noch ein bisschen antik war, kam man dann irgendwann aufs C-Netz, das erste zellulare Netz, wo die Gespräche dann von Funkzelle zu Funkzelle weitergereicht wurden, was bei A und B nicht der Fall war. Wenn man bei A oder B aus der Funkzelle rausfuhr, dann hat es irgendwann Ratsch-Ratsch gemacht und die Verbindung war futsch. Und beim C-Netz wurde weitergereicht und das C-Netz hatte auch eine Neuerung, es hatte eine SIM-Karte, diese Karte, die man ins Handy steckt, im EC-Kartenformat. Anfangs mit Magnetstreifen, später dann mit Chip.
Jetzt gibt es einen Artikel über dich aus der Financial Times, ich glaube es ist im Jahr 2002 ist er, kann man auf deiner Website einsehen. Und da wird so beschrieben, wie ihr euch eine Art Stammtisch trefft, eure Handys auf dem Tisch habt, teilweise auch ganz schön alte Knochen, Siemens S3 wird da genannt, der gute alte Knochen sicher noch manchen bekannt, der so zu den ersten Stunden im D-Netz aktiv war, als es die ersten Handys gab. Und ihr versucht auf diesem Wege mehr über die Netze herauszufinden, über die Basisstationen, über die Infrastruktur. Zuerst mal die Frage, was könnt ihr da herausfinden? Und zum anderen natürlich die Frage, was reizt euch daran?
Also die Leute interessieren sich halt für Funktechnik, so wie sie sich früher für CB-Funk interessiert haben, wie weit komme ich oder im Amateurfunk ja auch, komme ich dahin mit 5 Milliwatt oder nicht. Hat man also auch bei Handynetzen halt mal geguckt, wo steht der nächste Sender und was hat 900 MHz oder 1800 MHz für Ausbreitungsbedingungen oder wie geht es mit 2,1 GHz bei UMTS, wie weit geht das? Und mit manchen Handys ist ja ein sogenannter Monitormodus eingebaut, den man mit ein paar Geheimcodes aktivieren kann. Siemens S4 war da sehr populär und da wurde im Internet diskutiert und irgendwann sagte einer, warum wollen wir uns nicht mal real treffen? Dann habe ich gesagt, hört mal Leute, wenn wir uns treffen, dann treffen wir uns irgendwo im Wald, wo es kein Netz gibt, denn wenn wir ein Netz haben, würde ja den ganzen Tag das Handy bimmeln, dann wäre der Effekt ja weg. Dann sagte irgendjemand anders, die Idee ist so schräg, wir machen das. Und das haben wir vor 10 Jahren angefangen und machen das jetzt seit 10 Jahren, treffen uns 2-mal im Jahr mitten im tiefsten Wald, wo kein Netz geht.
Und was lässt sich jetzt in so einem Netz tatsächlich herausfinden? Also was könnte ich mit meinem Handy oder vielleicht mit einem S4, wenn ich jetzt wüsste, wie es geht, was könnte ich eigentlich sehen?
Die Kanalnummer, den Identifizierungscode der Basisstation, Nachbarkanäle, Feldstärkewerte, Fehlerraten und was da halt in der Digitaltechnik alles wichtig ist.
Das heißt, ich kann mir im Prinzip anschauen, wo werde ich empfangen und es gibt, glaube ich, auch inzwischen richtige Karten im Internet, die man sich anschauen kann.
Ja, richtig, genau. Es gibt also Sendersammler, die also nichts anderes machen, als Sendestandorte zu sammeln und sind dann mit Fotos und Standorten mit Codierungen ins Internet zu stellen.
Nun, lass uns nochmal den Bogen schlagen zum Amateurfunk, denn ein Thema im Amateurfunk ist ja auch der Notfunk und Funkamateure glauben recht häufig, und das ist ja vielleicht auch nicht ganz unbegründet, das wirst du uns hoffentlich gleich sagen, dass, wenn es mal zu einem wirklichen Ausfall bei uns kommt, wie wir das zum Beispiel ja gar nicht weit von hier entfernt im Münsterland Ende 2005, also vor rund 3 Jahren erst hatten, dass dann Festnetz und Mobilfunk sehr schnell am Ende sind und dass die Funkamateure dann die Möglichkeit haben, noch ein Netz aufzubauen, wenn sonst nichts mehr funktioniert. Wie ist denn eigentlich das Netz, sowohl das Festnetz als auch das Mobilfunknetz, wie sind diese Netze denn gegen Ausfall eigentlich gesichert? Was steckt da so technisch dahinter? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Bei den Festnetzvermittlungen gibt es eine einen Batterieraum, die theoretisch 4 Tage ohne externe Stromversorgung überleben können. Bei den Mobilfunkstationen von Original T-Mobile gibt es auch in vielen Stationen Batterien. Allerdings ist dann eine Tendenz feststellbar, die natürlich nicht schön ist, dass man diese Batterien rausbaut, weil man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sie braucht, ist so gering, dass man die Kosten sparen möchte. Das heißt, bei einem Stromausfall größerer Art ist dann halt eine Region wirklich dunkel. Und da können natürlich dann Leute, die also über Funkgeräte verfügen, die autark, also selbstständig arbeiten, natürlich schon ein Netz aufziehen, vorausgesetzt, sie sind darauf in irgendeiner Form vorbereitet und haben das mal irgendwann trainiert. Denn sonst besteht die Gefahr, dass natürlich jeder da Chef spielt und keiner ist zuständig. Und die Funkamateure machen ja Notfunk, das ist, glaube ich, auch so im Gesetz so indirekt, glaube ich, geregelt.
Ja, das ist so.
Und haben ja auch Übungen und sowas und sind ja auch eingebunden. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. CB-Funker sind im Ernstfall sicher auch bereit zu helfen, aber sind vielleicht einfach nicht so erfahren.
Jetzt hast du gesagt, also 4 Tage müsste das Festnetz eigentlich überleben. Dann beim Mobilfunknetz hast du jetzt D1 genannt. Wie sieht es bei den anderen aus? Noch düsterer?
Also bei Vodafone zum Beispiel ist bekannt, dass die zum Teil seine Stationen auch im normalen Betrieb nachts ausschalten, um Strom zu sparen. Und ob die alle noch Akku gepuffert sind, wage ich zu bezweifeln. Und bei den Netzen von E-Plus und O2, die mit viel Richtfunkverbindungen arbeiten, kann schon ein normales Gewitter ausreichen, eine Richtfunkverbindung abstürzen zu lassen, sodass schon die Verbindung bei einem normalen Gewitter nicht mehr da ist.
Nun ist ja zunehmend ein Trend zu beobachten, Telefonleitungen, das echte Festnetz abzuschalten. Die Telekom spricht, glaube ich, von 2010. Und das Ganze soll auf Voice-over-IP, also Sprachübertragung übers Internet gehen. Ist das nicht gerade vor dem Hintergrund, über den wir jetzt sprechen, nämlich Ausfallsicherheit, eine ganz problematische Kiste?
Das sogenannte NGN, Next Generation Network, wo dann über IP telefoniert wird, ist also momentan eine Großbaustelle. Wer bei einem privaten Telefonanbieter wie Hansenet oder Arcor, jetzt Vodafone oder anderen sich mit NGN schon beschäftigt hat, weiß ein Hasslied darauf zu singen, weil die Sache ist sehr, sehr wackelig. Vor allen Dingen muss dann beim Teilnehmer daheim eine funktionierende Stromversorgung da sein, denn ohne funktionierende Stromversorgung läuft kein Router und kein Rechner mehr und dann kann man nicht mehr telefonieren, während das normale klassische Telefonnetz ja eine eigene Stromversorgung hat, sodass der Apparat zu Hause immer noch geht. Und wer einen älteren ISDN-Apparat hat mit Notspeisemöglichkeit, kann auch dann noch telefonieren. Das fällt natürlich bei diesen ganzen Next-Generation-Geschichten weg. Aber früher oder später, das ist leider so, wird an dem Voice-over-IP-Telefonie kein Weg vorbeiführen. Aber ich hoffe, dass bis dahin die Sache ausgereift ist. Momentan ist es noch nicht.
Das heißt, wir installieren uns dann zu Hause alle eine Notstromversorgung, eine kleine USV.
Genau, und gerade im Festnetztelefonbereich, also ist es tatsächlich so, dass es tausende von Anbietern gibt, die das Blaue vom Himmel runter versprechen. Aber im Ernstfall geht vieles wirklich richtig schief.
Inmarsat, Iridium, Turaya, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sind Begriffe, die nicht jeden Tag von der Zunge gehen. Was hat es damit auf sich?
Mobiles Telefonieren über Satelliten. Die echte, weltweite, flächendeckende Funkversorgung, egal ob im Wald oder im Feld, bei unserem Funklochtreffen, das wir vorhin erwähnt haben, brachte eines Tages einer ein Iridium-Telefon mit. Und oh Wunder, das ging auch da hinten. Dann brachte ein anderer ein Inmarsat-Telefon mit. Iridium ganz schnell, das sind 66 tiefliegende Satelliten in 700 Kilometer Höhe, die nach einem komplizierten mathematischen Verfahren wirklich die gesamte Erde, das ist wörtlich zu nehmen, die gesamte Erde abdecken, auch an den Polen. Dieses Iridium-Netz arbeitet mit mindestens einer Bodenstation. Wenn die funktioniert, kann man weltweit telefonieren, weil die ganze Vermittlung findet oben im Weltraum statt. Eine Bodenstation braucht man noch, weil man ja Zugriff auf die Teilnehmerdatenbank haben muss, die am Boden steht, um festzustellen, wer hat seine Gebühren bezahlt. Und dieses Iridium-Netz funkt ja, relativ im Verborgenen, ist bei entsprechenden Leuten, die irgendwo in der Einsamkeit unterwegs sind, Erdölbohrteams, Polarforscher und was es da alles gibt, sehr populär, kann aber von jedem Zivilisten genutzt werden, der bereit ist, ungefähr $30 monatliche Grundgebühr auszugeben. Es gibt dann noch das Inmarsat-System, das ist von Schiffen sehr bekannt. Die Geräte sind etwas klobiger und unhandlicher und arbeiten nur grob zwischen 60 Grad Nord und 60 Grad Süd, also zwischen den beiden Polargewendekreisen. Da sind die Geräte auch so ungefähr in der 1, 2, 3.000 Euro Klasse zu finden und die Gesprächspreise sind allerdings deutlich höher. So eine Minute bei Inmarsat kostet je nach Tarif so um die 3 Euro. Eine Minute mit Iridium kostet je nach Tarif so zwischen, na, sagen wir, rund um 1 Euro. Dann gibt es noch das Turaya. Das Turaya ist ein ganz schnuckliges System, weil die Geräte handliche Handygröße haben, aber das Handy muss 36.000 Kilometer zum Satelliten schaffen, weil der geostationär aufgehängt ist. Und das geht natürlich nur, wenn man garantierte Sicht zum Himmel hat. Und da sind die Minuten dann auch schon unter 1 Euro zu haben.
Jetzt ist ja mancher Funkamateur auch im Satellitenfunk unterwegs und wenn der zum Satelliten funken möchte, dann muss er sich ganz schön strecken. Das heißt, Richtig. Er muss entsprechende Rotoren haben, er muss Elevation haben, er muss entsprechende Yagi-Antennen haben. Mit welcher Leistung senden diese Telefone und wie kompliziert ist das? Kann ich das Telefon hier einfach auf den Tisch stellen und lostelefonieren oder was muss ich beachten?
Also bei Turaya muss man wirklich die Antenne zum Himmel nach Süden richten und sich notfalls falsch rum hinstellen, dass die Antenne nach Süden zeigt. dann kriegt man da Netz, weil dieses Zuraya-Telefon hat ja vielleicht eine Sendeleistung von 500 Milliwatt oder ein Watt maximal. Oder auch ein normales D-Netz oder E-Netz-Handy hat ja auch nur so 1-2 Watt Sendeleistung. Und es ist kaum zu glauben, das funktioniert wirklich, weil halt der Satellit von Zuraya entsprechende aufwendige Technik verwendet. Bei Iridium sind die Leistungen auch ziemlich gering, weil 700 Kilometer ist ja eigentlich entfernungsmäßig kein Problem. Und dadurch, dass die ja laufend vorbeifliegen, hat man immer irgendeinen Satelliten im Blick. Aber auch da gilt möglichst freie Sicht zum Himmel. Wenn man in einer Holzhütte sitzt, kann das funktionieren. Bei Inmarsat ist der Deckel des Laptops, das sieht aus wie ein Laptop, sozusagen die Antenne. Auch da muss man dann geostationär durchkommen und also zaubern können diese Satellitennetze auch nicht.
Lass uns ganz zum Schluss noch über ein Projekt von dir reden, was auch nicht so 100% zum Thema gehört, was ich aber trotzdem ganz spannend finde und für den einen oder anderen, der sich ein bisschen tiefer mit der Materie auseinandersetzen möchte, sicher auch von Interesse ist. Deine Mobilfunk-FAQs. FAQ, Frequently Asked Questions, weiß wohl jeder inzwischen. Was hat es damit auf sich?
Ganz einfach, ich wurde immer wieder gefragt nach Basisfragen und da habe ich irgendwann gedacht, jetzt schreibe ich mir das alles mal auf. Die Dinger sind jetzt auch schon über 10 Jahre alt, werden von Zeit zu Zeit aktualisiert, aber gerade speziell bei den Tarifen wird ja jede 10 Minuten irgendwo ein neues Angebot gestartet oder beendet, dass man eigentlich gar keine Chance mehr hat, dem zu folgen. Aber die Basisdinge stimmen so im groben Ganzen noch und wenn jemand einen Fehler meldet, ändere ich das auch von Zeit zu Zeit. Ich bin in der letzten Zeit ein bisschen schlampig gewesen, muss mal irgendwann mich an die FAQs daran machen. Auf www.gajek.de, meiner privaten Homepage, kann man sich die kostenlos runterladen und kann sich da ein bisschen schlau machen. So Fragen, wie schalte ich eine Umleitung ein oder aus oder wie kriege ich die Seriennummer meines Handys raus oder was ist PIN oder was ist PUC und solche Dinge.
Henning, dann sage ich schönen Dank, dass du hier zur Verfügung gestanden hast für diesen Podcast. Ist ja doch noch recht jungfräulich die ganze Sache, umso schöner, dass du dich bereit erklärt hast. Und auch wenn es nicht ein 100%iges Amateurfunkthema war, bin ich mir eigentlich sicher, dass es für viele eine ganz interessante Sache war. Ich sage schönen Dank, wünsche dir alles Gute für 2009, 73 und auf ein Wiederhören. Zum letzten Hamcast schrieb mir ein Funkamateur, ihm würde eine Abspannmelodie fehlen und voilà, hier ist sie schon. Das war's, liebe Leute. Das war der Hamcast Folge 2 für Januar 2009. Nächsten Monat gibt es dann das eigentlich schon für diesen Monat versprochene Interview zum Thema Relaisverlinkung, Wasserkuppe Wurmberg-Köterberg und natürlich noch einige weitere Themen. Die Hamcast Folge 3 im Februar wird hoffentlich pünktlich Anfang Februar erscheinen. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Start ins Amateurfunkjahr 2009 und freue mich, wenn ihr im Februar wieder dabei seid. Ciao 73 und bis dann aus Osnabrück.